Nun, es gibt vier Briefe, die der Apostel Paulus geschrieben hat, die man auch die Gefangenschaftsbriefe nennt. Zu diesen Briefen gehören zum Beispiel der Philipperbrief, der Epheserbrief, auch der Philemonbrief, aber auch der Kolosserbrief. Auch der Kolosserbrief wurde zu einem Zeitpunkt geschrieben, als Paulus im Gefängnis saß. Wir sehen es, dass Paulus in Kapitel 4 vom Kolosserbrief in Vers 10 sagt, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener. Also er grüßt die Kolosser mit jemandem, der mit ihm zusammen im Gefängnis sitzt. Das sind einige Zeichen dafür, dass Paulus diesen Brief schrieb, als er im Gefängnis saß. Und die Meinungen von Theologen gehen auseinander, wenn es um die Frage geht, in welcher Gefangenschaft schrieb Paulus diese Briefe? Paulus war ja nicht nur einmal aufgrund des Evangeliums im Gefängnis. Er war in Caesarea im Gefängnis, er war in Rom im Gefängnis, er war auch in Philippi für eine Nacht im Gefängnis. Und hier gehen die Meinungen auseinander von den Theologen, wo und zu welcher Zeit Paulus diesen Brief geschrieben hat. Aber wir wollen uns der traditionellen Meinung anschließen, die besagt, dass Paulus diesen Brief in der römischen Gefangenschaft geschrieben hat, circa um 60 nach Christus. Wieso schließen wir uns dieser Meinung an? Nun, in dieser Gefangenschaft, das lesen wir am Ende von der Apostelgeschichte, hat Paulus, das war eher ein Hausarrest, er hatte gewisse Freiheiten, er konnte Besuch empfangen, er konnte Briefe schreiben, er konnte sogar öffentlich predigen. Diese Gefangenschaft war also eher ein Hausarrest und deswegen gehen wir davon aus, dass auch dieser Brief in dieser Gefangenschaft geschrieben wurde, weil ihn Leute besucht haben aus dieser Gemeinde und er Leute wieder aus seiner Gefangenschaft zurück in diese Gemeinde gesendet hat. Und diese Freiheiten konnte er in der römischen Gefangenschaft genießen. Und deswegen wollen wir uns dieser traditionellen Meinung der Theologen, die schon seit den ersten Christen vorherrschte, anschließen und dies auch berücksichtigen, wenn wir diesen Brief auslegen. Nun zu der Stadt Kolossä, wo die Gemeinde gegründet wurde und auch wo die Gemeinde lebte, war eine Stadt in Kleinasien. Das ist in der heutigen Türkei. Ich will eine Karte aufzeigen. Es ist etwas verschwommen, aber hier sehen wir Kolossä. Das ist Kleinasien, die heutige Türkei. Und hier ist die Stadt Kolossä. Und die liegt in einem Lykustal. Und in diesem Lykustal sind andere kleine Städtchen, deren Namen Laodicea und auch Hierapolis sind. Und diese beiden Städte liegen hier und hier, ziemlich dicht beieinander. Und es ist zu bemerken oder anzumerken, dass dieses Lykustal ein sehr fruchtbares Tal war. Es führte eine Handelsstraße bis ins Innerste von Kleinasien durch Kolossä hin nach Ephesus bis zur Küste. Das heißt, es war eigentlich international besucht. Leute aus aller Welt sind durch Kolossä gekommen. Kolossä war eine sehr reiche Handelsstadt. Zur damaligen Zeit sehr bekannt war die Schafzucht und es gab eine gewisse Schafherde, die eine schwarze, sehr weiche Wolle produzierte und diese Wolle hieß Kolossä. Dafür war die Stadt Kolossä im Besonderen bekannt. Das heißt, im 2. und 1. Jahrhundert vor Christus war diese Stadt sehr wohlhabend, sie war sehr reich. Und es ist so, dass in dieser Stadt überwiegend die heidnische Kultur herrschte. Das heißt, es wurden dort griechische Götter angebetet, wie wir sie kennen aus der Antike. Aber natürlich wurde auch in besonderer Weise der Kaiserkult praktiziert. Das heißt, der römische Kaiser wurde angebetet und ihm wurde das ganze Leben wurde mehr oder weniger danach ausgerichtet, dem Kaiser das zu geben, was dem Kaiser gebührt. Der Kaiser wurde wie ein Gott angebetet. Aber ungefähr 200 vor Christus hat der damalige syrische Herrscher Antiochus II. Ungefähr 200 jüdische Familien aus ihrem Heimatgebiet, aus Mesopotamien, in dieses Lykustal geholt. Also circa 200 jüdische Familien siedelten sich 200 vor Christus in diesem Lykustal in Kleinasien an Und 250 Jahre später, wo Paulus diesen Brief schrieb, können wir uns vorstellen, dass diese Juden, dass die jüdische Kultur dort sich verbreitet hat, dass Synagogen aufgebaut wurden und dass der jüdische Glaube mehr und mehr Fuß gefasst hat und auch schon dort praktiziert wurde. Soweit zu dem geografischen Standpunkt der Kolosser und auch zu dem religiösen Standpunkt Heiden, die ihre Götter anbeteten, und auch Juden, die ihren einen Gott anbeteten, waren dort vorhanden. Nun, wie kam es dazu, dass dort in dieser kleinen Ortschaft eine christliche Gemeinde gegründet wurde? Es ist interessant und sehr zu beachten, dass nicht Paulus der Gründer dieser Gemeinde war. Paulus nennt in Kapitel 1, Vers 7 jemanden anderen als den Gründer dieser Gemeinde. Dort lesen wir nämlich: So wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Also die Kolosser haben gelernt, sie wurden unterwiesen im Evangelium, an das sie gläubig geworden sind, durch Epaphras, unserem Mitknecht, der an unserer Stadt bei euch ist und euch dient. Epaphras stammte mit ziemlicher Sicherheit aus diesem Lykustal, also das heißt aus dieser Gegend von Kolossä und Laodicea und Hierapolis. Und wahrscheinlich hat er sich in der ersten oder zweiten Missionsreise von Paulus in Kleinasien bekehrt, als Paulus nach Kleinasien kam, nach Antiochien und dort predigte. Und wir lesen es in der Apostelgeschichte, dass dort die Leute zum Glauben kamen. Und wahrscheinlich war Epaphras unter diesen Leuten, die dort zum Glauben kamen. Und erneuert in seinem Geist, brennend und leidenschaftlich für das Evangelium, das sein Leben verändert hat, kommt er zurück in seine Heimat nach Kolossä, in das Lykostal, und missioniert auf eigene Faust. Und Menschen kommen zum Glauben. In dem Maße, wie er das Evangelium versteht, predigt er das Evangelium bei sich. Menschen kommen zum Glauben, eine kleine Gemeinde wird gegründet, die in Kolossä. Und was bemerkenswert ist, wir können stark davon ausgehen, dass die Gemeinden, die in Laodicea und in Hierapolis sich befanden, ziemlich in der Nähe von Kolossä, auch von diesem Epaphras gegründet wurden. Etwas später, in Kapitel 4, Vers 12 und 11, schreibt Paulus an die Kolosser: Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. Und jetzt Vers 13. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat, um euch, also die Kolosser, und die in Laodicea und die in Hierapolis. Das heißt, es gibt auch in Laodicea und in Hierapolis Gemeinden. Ob es kleine Hausgemeinden waren oder ob es schon größere Gemeinden waren, wissen wir nicht. Aber wir können davon ausgehen, dass auch diese Gemeinden durch den Dienst von Epaphras ins Leben gerufen wurden. Das heißt, ein einfacher Mann wie du und ich, ohne viel große theologische Ausbildung, aber mit einem Herzen, mit Leidenschaft und mit einem erfüllten Heiligen Geist, dient, und Gott macht große Dinge durch diesen kleinen Mann. Nun, wie war der Zustand, als Paulus diesen Brief an die Gemeinde in Kolossä schrieb? Wenn wir den Brief, und ich hoffe, ihr habt diesen Brief immer wieder gelesen in der letzten Zeit, wenn wir diesen Brief lesen und studieren, dann merken wir, dass es eine sehr, sehr gesunde Gemeinde war. Dass die Gemeinde wirklich das richtige Fundament hatte, nämlich Jesus Christus und ihn als gekreuzigt und auferstandenen Herrn und Kyrios. Das lesen wir, wenn wir zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 3 das Dankgebet von Paulus lesen. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, indem wir für euch beten, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Also sie haben einen festen Glauben in Christus Jesus und sie haben eine Liebe zu den Heiligen, zu ihren Geschwistern. Und das sind Merkmale von einem gesunden christlichen Miteinander, von einer gesunden christlichen Gemeinde. Paulus freut sich auch über die Ordnung und die Festigkeit ihres Glaubens. In Kapitel 2, Vers 5 schreibt er dies: Denn wenn ich auch dem Fleisch nach abwesend bin, also wenn ich jetzt gerade in Rom im Gefängnis bin, so bin ich doch im Geist bei euch, mich freuend und sehend eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus Jesus. Also er sieht, dort ist eine biblische, eine gesunde Ordnung in der Gemeinde. Dort ist ein fester, solider Grund, nämlich Jesus Christus. Darüber freut er sich. Nun, woher hat Paulus all das erfahren? Von Epaphras. Wir gehen davon aus, dass, obwohl es der Gemeinde gut ging und obwohl die Gemeinde eine gesunde Gemeinde war, kam ein Problem in der Gemeinde auf. Und dieses Problem war so schwerwiegend und so groß, dass Epaphras Hilfe brauchte, dass er gesehen hat, er kommt hier nicht alleine weiter, er braucht Hilfe. Und wir gehen davon aus, dass Epaphras von Kolossee zu Paulus ging, nach Rom ins Gefängnis und ihm sein Anliegen mitgeteilt hat, ihm die Not mitgeteilt hat, die in der Gemeinde herrscht und dass aufgrund dieser Tatsache dieser Brief entstanden ist. Das können wir davon ableiten, dass Paulus in Kapitel 1, Vers 8 schreibt über Epaphras, der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Das heißt, Epaphras war bei Paulus und er hat ihm die Liebe im Geist kundgetan. Er hat ihm alles kundgetan, was in der Gemeinde läuft, was gut läuft, wie die Liebe unter den Brüdern aussieht, wie die Ordnung in der Gemeinde aussieht, aber auch was das Problem war, das Anliegen, das er auf seinem Herzen hatte, mit dem er zu Paulus kam und weshalb er auch Hilfe von Paulus ersuchte. Und das ist auch der Grund, weshalb Paulus diesen Brief schrieb, nämlich, es ist eine gewisse religiöse Gruppierung entstanden in Kolossee, in diesem Lykustal. Und diese religiöse Gruppierung hatte verschiedene religiöse Teile in ihrer Lehre, in ihrem Glauben. Verschiedene heidnische Kulte, Anbetung der Elemente, Anbetung des Kaisers, aber auch gewisse mystische Elemente waren in dieser Religion vorhanden, dass sie durch Weisheit oder durch bestimmte Visionen eine größere Erkenntnis über Gott empfangen können. Aber es waren auch jüdische Elemente in dieser Lehre vorhanden, dass sie wieder lehrten, dass man gewisse Feste feiern müsste, dass man gewisse Tage halten müsste, die Sabbate halten müsste und sogar Anbetung der Engel waren Elemente von dieser Irrlehre. Und das veranlasste, diesen Epaphras zu Paulus zu gehen und zu sagen, schau mal, was bei uns gerade passiert. Was soll ich tun? Und diese Glaubensrichtung oder diese religiöse Gruppierung suchte in all ihrer Anbetung, in diesem ganzen Götzendienst, in diesem heidnischen, mystischen und jüdischen und auch christlichen Durcheinander eine größere Fülle und größere Erkenntnis von Gott zu gewinnen. Das sehen wir darin, dass in dem Kolosserbrief, wie in keinem anderen Brief, von der Fülle Christi die Rede ist. In Kapitel 1, Vers 19 heißt es zum Beispiel, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, also der ganzen Fülle Gottes, in ihm zu wohnen. Oder in Kapitel 2, Vers 9 erneut, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Paulus erklärt hier, in Jesus Christus wohnt Gott leibhaftig und in der Person Jesu Christi alleine ist vollkommene Fülle und vollkommene Erlösung zu finden. In keinem anderen oder in keiner anderen Religion oder in keinem anderen Mystizismus oder in keiner anderen Vision oder Erkenntnis ist die Fülle zu finden, die in Jesus Christus zu finden ist. Wir werden im Laufe der Auslegung auf diese einzelnen Elemente eingehen. Ich möchte nur ganz kurz einige Verse vorlesen, damit ihr seht, was ich damit meine. Paulus schreibt zum Beispiel in Kapitel 2 ab Vers 8 über die heidnischen und mystischen Aspekte dieser Religion. Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Passt auf, dass diese Leute, die diese Philosophie, die Liebe zur Weisheit und die euch irgendwelche Dinge von Menschen überliefern und die Elemente dieser Erde anbeten, dass diese Leute euch nicht verführen. Einige Verse später, Kapitel 2, Vers 16, spricht er über die jüdischen Elemente dieser Glaubensrichtung. So richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten. die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist des Christus. Niemand bringe euch um den Kampfpreis, der seinen eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat, grundlos aufgebläht von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhaltend das Haupt, welches Christus ist. Und aufgrund dieser Gruppierung, aufgrund dieser fatalen Irrlehre, dass Christus nicht genügt, dass Christus nicht vollkommen ist, schreibt Paulus diesen Brief, damit die Philipper wieder ausgerichtet werden auf das Wesentliche, nämlich auf Jesus Christus. Das sehen wir, dass er in Kapitel 2, Vers 4 sagt, dies sage ich euch, also alles hier in diesem ganzen Brief sage ich euch, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Das ist das Ziel. Damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Und das Thema, das alles überwiegende Thema des Kolosserbriefes ist unmissverständlich Jesus Christus und seine Herrlichkeit. Weil diese Gruppierung, wir nennen sie einfach die falschen Lehrer, versucht haben, alle möglichen Elemente in ihre Religion einzubringen, auch Jesus Christus, aber ihnen nur nebensächlich, will Paulus aufzeigen, in Christus ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und wenn ihr Christus nicht habt, dann habt ihr nichts. Und wenn ihr Christus habt, dann habt ihr alles. Das sehen wir, wenn wir den ganzen Brief durchlesen. Ich werde die Verse nicht vorlesen, aber ich werde euch einfach aufzeigen, wie viel Christus in dem Kolosserbrief ist. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Jesus ist der Erstgeborene, das heißt der die Vorrangstellung hat der ganzen Schöpfung. Jesus ist der Schöpfer und Erhalter der ganzen Welt. Gott in seiner ganzen Herrlichkeit wohnt in Jesus Christus. Jesus Christus hat die Welt mit Gott versöhnt. In Jesus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und all diese christologische Ausrichtung des Kolosserbriefes führt dann am Ende dazu, dass wir Christen ein christozentrisches Leben leben sollen. Wenn wir in Kapitel 2 gehen und Kapitel 3 und 4, dann sehen wir, dass wir das Leben ausleben sollen, was wir in Jesus Christus bekommen haben. Wir sollen Christus suchen, wir sollen suchen, was droben ist. Und weil wir Jesus gehören, sollen wir Sünde abtöten. Weil wir Jesus gehören, sollen wir Gerechtigkeit anziehen. Wir sollen, weil wir Jesus gehören, in der Familie dementsprechend leben. Die Frau zum Mann, der Mann zur Frau, der Mann zu den Kindern und die Kinder zu den Eltern. Wir sollen auf der Arbeit ein christuszentriertes Leben leben. Und in Kapitel 3, Vers 7 fasst Paulus all das kurz zusammen. In Kapitel 3, Vers 17, Entschuldigung. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus Christus. Das ist sein Ziel, ihn aufzuzeigen, was er für uns getan hat, was er für uns getan hat. Und indem wir das sehen, was er für uns getan hat, wir uns nach ihm ausstrecken und für ihn leben in jedem kleinen Bereich unseres Lebens. Das ist das Ziel, was Paulus den Kolossen aufzeigen will. Kurz gesagt, Christus alles und in allen. Christus alles und in allen. Das will Paulus den Kolossern aufzeigen. Ein Kommentator hat es passend auf den Punkt gebracht. Er schrieb, die Christologie ist das Herz des Kolosserbriefes und wie die Speichen eines Rades, so fließen alle anderen Themen dieses Briefes von diesem Thema weg. Christus ist das Zentrum und alles andere, was Paulus in diesem Brief anspricht, kommt von diesem Thema, wird von diesem Thema abgeleitet. Und deswegen freue ich mich, dass wir gemeinsam diesen Brief anschauen und studieren werden, weil jedes Problem in deinem und in meinem Leben, seines Sorgen, seines Prüfungen, Herausforderungen, seines Zweifel, seines verschiedene Glaubensrichtungen, die um uns aufploppen und wir uns fragen, welche davon ist richtig oder wie sieht es eigentlich bei uns aus. Jedes Problem in unserem Leben wird dadurch gelöst, indem wir Jesus Christus sehen, wie er wirklich ist. Seine Person, sein Werk, seine Herrlichkeit, was er getan hat, was er aktuell tut, was er tun wird, wenn er kommen wird und die Herrlichkeit, die danach kommt. All das, Christus und die Fülle in ihm, löst unsere Probleme. Und ich bete und bin davon überzeugt, dass die Auslegung und Betrachtung dieses Briefes uns mehr und mehr in das Bild Jesu Christi formen wird. Nun, so viel in aller Kürze zu dem Kontext, zu dem Hintergrund, wieso Paulus diesen Brief geschrieben hat, wie die Gemeinde in Kolossee aussah. Jetzt wollen wir die ersten zwei Verse untersuchen, die wir gelesen haben eingangs. Und bevor wir dies tun, möchte ich ein Zitat vorlesen von einem Richard Lenski, ein lutherischer Theologe, der Folgendes zu dem Kolosserkommentar schrieb. Sich in den Kolosserbrief einzuarbeiten, seinen inspirierten Gedankengängen, die in eine inspirierte Sprache gekleidet sind, nachzugehen, das Licht und die Gedanken, die Seele erfüllen und das Leben verändern zu lassen, das ist eine Bereicherung für Zeit und Ewigkeit. Also die inspirierten Worte, die Paulus, der Mensch Paulus, durch Gott den Heiligen Geist aufgeschrieben hat. Diese Worte zu studieren, ihnen nachzugehen, da zu graben und Christus zu suchen, das ist eine Bereicherung für Zeit und Ewigkeit. Für die Zeit hier auf dieser Erde, weil wir in das Bild Christi geformt werden, und für die Ewigkeit, weil wir uns umso mehr in der Ewigkeit an Jesus Christus erfreuen werden, weil wir schon unendlich viele Schätze auf dieser Erde von ihm entdeckt haben. Nun, die ersten zwei Verse sind ein für die damalige Zeit typischer Gruß, auch von Paulus vor allem. Und wir gliedern diesen Gruß von Paulus in drei Punkte, in drei Elemente. Erstens die Stellung von Paulus. Paulus nennt sich hier den als der Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. Dann werden wir den zweiten Punkt anschauen, die Stellung der Kolosser. Er nennt sie hier den heiligen und treuen Brüdern in Christus, die in Kolossä sind. Und abschließend werden wir dann den Segen Gottes anschauen. Paulus sagt, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Diese drei Punkte wollen wir jetzt genau anschauen. Und zunächst zu dem ersten Punkt, die Stellung von Paulus. Paulus nennt sich hier Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. Ein Apostel, wie die meisten von uns wissen, ist ein Abgesandter, ein Botschafter, jemand, der eine Botschaft hat, jemand, der gesendet wurde mit einer Botschaft, um diese Botschaft zu verkündigen. Und in diesem Titel sind sowohl das Amt als auch die Autorität von demjenigen zu sehen, der gesendet wurde, von dem Botschafter, das Amt als auch die Autorität. Paulus ist ein Botschafter Jesu Christi. Das heißt, sein Amt ist, er steht im Dienst Jesu Christi. Er steht im Dienst von dem Sohn Gottes. Und er wurde von Jesus Christus ausgesandt. Das heißt, er predigt nicht seine eigene Theologie. Er predigt nicht, was er denkt, sondern er predigt das, was ihm aufgetragen wurde. Er sucht danach, Jesus Christus zu verherrlichen. Er sucht danach, Jesus Christus zu predigen. Und er sucht danach, jeden Menschen vollkommen in Jesus Christus darzustellen. Das ist sein Dienst als ein Apostel Christi Jesu. Das ist sein Amt. Das lehrt er uns in Kapitel 1, Vers 28. Den, also Jesus, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Das ist sein Dienst als Apostel. Das Wort Gottes zu predigen, das Wort Gottes zu schneiden, das Wort Gottes auszulegen und das Wort Gottes zu verkündigen. Und das zieht auch gleichzeitig die Autorität mit, die ein Apostel oder ein Diener Jesu Christi hat. Paulus hatte nämlich nicht von sich selbst aus Autorität, sondern er predigte in der Autorität Gottes selbst. Denn er wurde gesendet von Gott. Und er hatte eine Botschaft von Gott. Das heißt, der, der ihm gesendet hat, hat Autorität. Und die Botschaft, die er verkündigt hat, hat Autorität. Und allein aus diesem Grund sollte man auf die Worte von Paulus hören, damals und auch heute. Nicht, weil er sie gesagt hat, sondern weil Gott sie durch ihn gesprochen hat. Und liebe Gemeinde, jeder Pastor, jeder Prediger, jeder Diener Gottes hat einen Auftrag, hat ein Amt bekommen. Nämlich, das Wort Gottes zu predigen, es recht zu schneiden, nichts anderes, nichts hinzuzufügen und nichts wegzunehmen. Das ist sein Amt, das ist seine Botschaft und alleine deswegen hat er auch Autorität. Ein Pastor, ein Prediger, ein Evangelist hat Autorität, weil er von Gott beauftragt wurde, von Gott berufen wurde. Paulus sagte, dass er Apostel Christi Jesu ist durch Gottes Willen, nicht durch meinen Willen, nicht weil meine Eltern es wollten, nicht weil mein Pastor mich gerufen hat und mich einsegnen wollte. Nicht, weil die Gemeinde es wollte, sondern weil Gott mich berufen hat. Und alleine deswegen haben Pastoren und Älteste Autorität, wenn sie von Gott berufen wurden. Lasst uns ganz kurz den Galaterbrief aufschlagen, wo wir diese Berufung von Paulus sehen, wie er von Gott berufen wurde. Er schreibt dort in Galater 1, Vers 15 und 16: Als es aber Gott der Vater, als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleib an absonderte und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündige. Gott hat Paulus von seinem Mutterleib an berufen. Wieso hat Paulus so viele Christen umgebracht, so viele Christen verfolgt, so viele Christen ins Gefängnis geworfen, wenn Gott ihn doch berufen hat von seinem Mutterleib an? Nun, Gott hat das alles zugelassen, um erstens sich selbst zu verherrlichen und um zweitens Paulus zu einem mächtigen Werkzeug zu gebrauchen. Denn indem Paulus seine Sünde sieht und seine Schuld und die Gnade Gottes umso größer in sein Leben hineinscheint, umso leidenschaftlicher, umso eifriger ist er ein Apostel der Nationen. Das müssen wir bemerken, liebe Gemeinde. Denn Paulus war nicht ein Apostel wie die 12 Apostel, die Jesus Christus berufen hat. Wir alle wissen, dass ein Apostel Jesu Christi jemand sein musste, der Jesus persönlich gekannt und gesehen hat und unter seinem Dienst stand. Paulus hat Jesus nur auf dem Weg nach Damaskus persönlich gesehen. Aber Gott hat, durch Gottes Willen wurde Paulus zu einem Apostel der Nationen berufen. Paulus selbst nennt sich in Römer 11, Vers 13 ein Apostel der Nationen. Er wurde von Gott separat als Apostel ausgesondert, um zu den Heiden zu gehen, um den Heiden die frohe Botschaft des Evangeliums zu verkündigen, nämlich, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und für die Sünde der Welt gestorben ist. Und das ist zu betonen, denn deswegen allein hat Paulus auch Autorität über die Gemeinde in Kolossee. Wir haben zu Beginn gesehen, dass Paulus diese Gemeinde nicht gegründet hat. Epaphras hat diese Gemeinde gegründet. Und jetzt könnte man sich denken, was hat Paulus denn mit dieser Gemeinde zu tun? Wieso schreibt er zu dieser Gemeinde? Lass doch Epaphras diese Sache klären. Nein, Paulus ist ein Apostel der Nationen. Und wenn wir zurück in den Kolosserbrief gehen, sagt Paulus in Kapitel 1, Vers 25, dass er ein Diener der Versammlung geworden ist, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das ist herrlich zu sehen. Paulus hat diese Gemeinde nicht gegründet, aber Gott hat Paulus berufen, um die Gemeinde, die erste Gemeinde, das Wort Gottes zu vollenden in diesen Gemeinden, um Gottes Wort dort zu predigen. Er hat Autorität von Gott bekommen, auch für eine Gemeinde, die er nicht selbst gegründet hat. Das ist also die Stellung von Paulus. Er ist ein Apostel Christi Jesu. Sein Amt besteht darin, Christus zu verkündigen, das Wort Gottes in den Versammlungen zu vollenden. Und er hat Autorität nicht von sich aus, sondern von Gott, weil er Gottes Botschafter ist und Botschaft verkündigt. Und Paulus nennt sich aber nicht alleine als Absender dieses Briefes, sondern er nennt auch Timotheus mit als Absender dieses Briefes. Das heißt, Timotheus war bei Paulus im Gefängnis, als er diesen Brief schrieb. Und ich denke, über Timotheus haben wir im letzten Jahr viel gelernt. Er war ein treuer Knecht, ein treuer Bruder. Und mit diesem Begriff Bruder zeigt Paulus einfach auf, dass Timotheus nicht niedriger ist als Paulus und dass Paulus nicht höher ist als Timotheus. Und dass Timotheus zu der Glaubensfamilie der Kolosser gehört, auch wenn sie ihn nicht so gut kennen wie andere Gemeinden. Wir können davon ausgehen, dass die Kolosser Timotheus kannten durch den Dienst, den er mit Paulus tat, weil er mit Paulus immer wieder in Verbindung gebracht wurde. Aber die Kolosser selber kannten Timotheus persönlich wahrscheinlich nicht, wenn dann nur Einzelne. Aber er zeigt hier einfach auf, Timotheus ist bei mir im Gefängnis, er ist unser Bruder und mit ihm gemeinsam schreibe ich diesen Brief. Paulus geht weiter und beschreibt die Stellung der Kolosser. Er nennt sie hier die heiligen und treuen Brüder in Christus Jesus oder in Christus, die in Kolossee sind. Das sind einige Bezeichnungen, die er hier ausspricht über die Gemeinde. Auch wenn er hier nicht in einigen Briefen spricht er explizit die Gemeinde in Philippi an oder so. Aber hier in diesem Brief nennt er dieses Wort Gemeinde nicht. Ekklesia. Er schreibt einfach nur an die heiligen und treuen Brüder, die in Christus, die in Kolossä sind. Und hier ist es einfach zu beachten, wenn wir den Kontext oder die Situation der Kolosse beachten. Es ist äußerst ermutigend zu sehen, was diese Begriffe bedeuten. Wenn Paulus sagt, an die Heiligen in Christus, was heißt es, heilig zu sein? Was meint Paulus damit, wenn er über die Heiligen redet? Nun, ich denke, wir alle wissen, dass es hier nicht um die Heiligen der katholischen Kirche geht, welche jeden Menschen, jeden Mann, jede Frau sofort als heilig sprechen, wenn sie etwas Gutes getan haben. Darüber spricht Paulus hier nicht, wenn er Christen als Heilige anspricht. Wir müssen verstehen, dass Gott heilig ist. Und von dieser Heiligkeit müssen wir ausgehen, wenn wir verstehen wollen, was es bedeutet, dass alle Christen Heilige sind. Gott ist heilig, das bedeutet in erster Linie, dass Gott vollkommen rein und makellos und sündlos ist, ja? Das ist ein Aspekt seiner Heiligkeit, aber weitaus mehr Heiligkeit oder heilig bedeutet abgesondert, abgeschnitten, andersartig zu sein. Das heißt, Gott ist vollkommen andersartig als seine Schöpfung. Gott ist vollkommen unterschieden von allen seinen Geschöpfen. Seien es die Schöpfung im Universum, seien es die Menschen oder Engel. Gott ist völlig von seinem Wesen her andersartig als seine ganze Schöpfung. Das bedeutet es, dass Gott heilig ist. Wenn Paulus hier die Christen in Philippi als Heilige anspricht, dann meint er genau das. Dass sie erstens rein und gerecht sind, sündlos vor Gott, aber auch abgesondert. Abgetrennt. Von was? Von der Welt. Völlig andersartig. Durch die Erneuerung des Geistes, durch den neuen Menschen, den Gott in uns geschaffen hat, durch den Glauben an Jesus Christus, sind wir abgesondert. Wir sind anders als die Welt. Andersartig. Das bedeutet es, wenn Paulus hier an die Heiligen in Kolossä schreibt, ihr seid durch den Glauben an Jesus Christus von euren Sünden freigesprochen worden. Ihr seid makellos in den Augen Gottes und Gott hat sich für sich selbst euch abgesondert. Du und ich, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir alleine durch den Glauben und alleine durch die Gnade Gottes und alleine in Jesus Christus die Errettung erfahren haben, dann wurden wir von Gott für Gott abgesondert. Wir wurden dafür berufen, ein heiliges Leben zu leben. Wir wurden dafür berufen, nicht für diese Welt und für die Schätze dieser Welt zu leben, sondern wir wurden berufen, für Christus zu leben, weil er für uns gestorben ist, weil er für uns gelebt hat und für uns gestorben ist. Wir wurden abgesondert für etwas Höheres. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, auch wenn wir in dieser Welt leben. Das bedeutet es, heilig zu sein. Das Volk Israel war im Alten Testament das heilige Volk Gottes. Das heißt, das Volk Israel repräsentierte im Alten Testament Gott, seine Heiligkeit, seine Gebote. Und im Neuen Testament sind wir als Gemeinde das heilige Volk Gottes. Wir wurden durch Jesus Christus abgesondert, um für Gott zu leben. Nun, wie geschah das? Wie wurde man? Wie wird man zu einem Heiligen? Indem man umsonst durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt wird. Rechtfertigung. Indem das gerechte Leben von Jesus Christus dir übertragen wird, wirst du zu einem Heiligen gesprochen, vor Gott. Das ist ein juristischer Begriff. Jemand anders hat deine Schuld getragen. Und indem du an diese Person glaubst, an Jesus Christus, wirst du juristisch vor Gott gerecht gesprochen. Du wirst juristisch heilig, rein gesprochen vor Gott. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist auch, was Paulus sagt, wenn er an die Heiligen in Christus Jesus spricht. Sie sind nicht heilig in sich selbst, sie sind nicht heilig in irgendetwas, sondern sie sind heilig in der Person Christi. Und hier wird das Wort Christus, Messias, gebraucht. Und die Gemeinde damals wusste, dass hier der Titel von dem, die Rede ist, der im Alten Testament die ganze Zeit als der davidische König verheißen wurde. Und in Jesus Christus hat sich diese Verheißung erfüllt. Er ist der Messias, der kommen sollte und der ewig auf seinem Thron sitzen wird. Und die Gemeinde wusste, in diesem König, in diesem Herrn Jesus Christus sind wir vor Gott gerechtfertigt und für Gott ausgesondert, um für ihn zu leben. Aber Geschwister, wir alle wissen, dass dieses heilige Leben, das wir von Gott empfangen haben, auch wenn wir vor Gott vollkommen gerecht stehen, wir immer noch in einem Kampf sind. Wir leben in dieser Welt, wir leben auf dieser Erde und wir kämpfen gegen alte Sünden, die noch in unserem Fleisch sind. Und es ist herrlich zu sehen, wie Paulus die Gemeinde hier anspricht. Er sagt an die Heiligen in Christus Jesus, die in Kolossee sind. Zuerst spricht er ihren geistlichen Stand an, in Christus Jesus. Und danach spricht er ihren irdischen, ihren geografischen Stand an, ihr seid in Kolossee. Und der Gedanke hier ist, liebe Gemeinde, ihr seid vollkommen gerechtfertigt. Ihr seid vollkommen heilig in den Augen Gottes, aber dennoch lebt ihr immer noch auf der Erde, in Kolossee, in eurem Fleisch und kämpft gegen die Sünde. Das ist unser Stand. Deswegen rufen wir auch immer wieder aus mit Paulus gemeinsam. Ich sehe zwei Gesetze in meinen Gliedern kämpfen. Das Gesetz der Sünde, aber auch das Gesetz des Geistes. Und manchmal rufen wir aus, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib? Das ist die Spannung, der Spannungsfeld, in dem wir Christen leben. Jetzt schon geheiligt und gerechtfertigt, aber noch nicht ganz, weil wir noch in diesem Fleisch leben. Deswegen müssen wir auch alle eines Tages sterben oder in einem nun verwandelt werden, damit dieser Leib des Todes ausgezogen wird. Und diesen Kampf um Heiligung spricht Paulus etwas später in Kapitel 3 ausführlich an, über 16 und 17 Verse, wenn er zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 5 sagt, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Also eure Glieder, die Dinge, wodurch die Sünde entsteht, Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht und so weiter und so fort, tötet sie. Das heißt, kappt die Versorgung davon ab, dass sie euch nicht mehr beherrschen. Kämpft gegen die alten Lüste eures alten Menschen an. Wieso? Weil ihr den neuen Menschen angezogen habt. In Kapitel 3, Vers 5. Jetzt legt aber auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Neid. Und etwas später in Vers 12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Und hier sehen wir einfach diesen Kampf, den Paulus beschreibt. Und indem Paulus die Gemeinde hier als Heilige anspricht, erinnert er sie daran, was sie in Jesus Christus haben. Dass sie nicht mehr brauchen, was diese religiösen Leute ihnen vorgaukeln, was sie bräuchten. Eine größere Vision, eine größere Weisheit, eine größere Einsicht, eine größere Fülle von irgendetwas, was nicht existiert, sondern ihr seid in Christus Jesus schon zur Fülle gebracht worden. Ihr habt in Jesus Christus schon die vollkommene Gerechtigkeit und die vollkommene Erkenntnis Gottes empfangen. Ihr braucht nicht mehr. Aber er nennt sich hier auch weiter, er nennt sich hier die treuen Brüder. Und treu bezeichnet im Neuen Testament jemanden, der etwas anvertraut bekommen hat und diese Sache bewahrt hat, bewacht hat. Oder auch, wenn es ein Dienst war, wenn er diesen Dienst gut ausgeführt hat. Wir haben es bei Timotheus gesehen, wie oft diese Aufforderung kam, bewahrte das anvertraute Gut. Also er war Haushalter, er war Verwalter einer Sache und diese Sache sollte er treu verwahren, diese Sache sollte er treu einsetzen, so wie Gott es vorgesehen hat. Und das meint Paulus hier, wenn er sie die treuen Brüder nennt. Und er nennt hier nicht nur einzelne Personen, sondern die gesamte Gemeinde als treu. Und es zeigt uns auf, dass die Gemeinde in Kolossee etwas empfangen hat, dass sie etwas verwalten, was sie treu verwalten sollen, was sie treu bewahren sollen, was sie treu ausführen sollen. Und nun, was war diese Sache, die sie von Gott empfangen haben? Den Glauben, den sie durch die Gnade bekommen haben, und das Evangelium, durch welches sie gläubig geworden sind. Das Evangelium von Jesus Christus. Wir haben es im Timotheusbrief gesehen, dass die Versammlung Gottes die Grundfeste und der Pfeiler der Wahrheit ist, nicht wahr? Wir als Gemeinde haben etwas anvertraut bekommen von Gott. Wir haben die Wahrheit, wir haben die einzige Botschaft anvertraut bekommen, welche Menschen selig macht. Die einzige Botschaft, die wirklich wahr ist. Diese Botschaft haben wir anvertraut bekommen als Gemeinde und diese Botschaft sollen wir treu verwalten. Und Paulus nennt die Christen in Kolossee als Treue. Das ist eine äußerst große Ermutigung für jemanden, der gerade durch den Wind von Irrlehren eingenommen wird, zu hören, hey, wir sind treu. Und Paulus zeigt hier auf, ihr wart bis zu diesem Zeitpunkt treu der Botschaft, die ihr gehört habt von Epaphras. Ihr habt Treue bewahrt in Christus Jesus. Ihr habt den Glauben, die Botschaft nicht verworfen. Aber gleichzeitig sehen wir hier auch eine implizierte Aufforderung, weiterhin treu zu sein, weiterhin an dem festzuhalten, was sie gehört haben, weiterhin an dem festzuhalten, was jetzt kommt, durch die Feder von Paulus. Aber er nennt sie auch die Brüder in Christus Jesus. Also Heilige, Treue und Brüder. Und mit diesem Wort Brüder, oder auch anders gesagt Geschwister, wird die geistliche Glaubensgemeinschaft von uns Christen beschrieben. Und das Herrliche ist, dass Paulus in Römer 8, Vers 29 erklärt, dass Jesus der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Jesus ist unser, ist mit dem Wort Erstgeborene, wir dürfen nicht immer daran denken oder wir dürfen es nicht verstehen, dass damit die Geburt von Jesus gemeint ist. Im Alten Testament, wenn jemand als Erstgeborener bezeichnet wurde, dann wurde sein Erbrecht vor allem dargestellt, dass er der Erste ist, dass er den Vorrang hat vor allen anderen Brüdern, dass er praktisch das Erbrecht hat und vor den Brüdern steht. Und indem Paulus hier sagt, dass Jesus der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist, zeigt uns auf, dass Jesus Christus unser großer Bruder ist. Er ist es, der das Reich erben wird und in ihm sind wir alle gemeinsam Brüder und Schwestern, die durch ihn auch das Reich erben werden. Er ist unser großer Bruder. Er ist vorangegangen für uns. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und in ihm, in Jesus Christus, sind wir eine Glaubensgemeinschaft. Und das ist so herrlich zu sehen, wenn Paulus etwas später aufzeigt, in Kapitel 3, Vers 11, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Skythier, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Es gibt keine Hierarchie in der Gemeinde. Es gibt gewisse Positionen und Amtsträger. Es gibt Diakone, es gibt Älteste, es gibt verschiedene Dienste in der Gemeinde, aber keine Hierarchie. Es gibt einen, dem wir folgen, und das ist unser großer Bruder, unser Herr Jesus Christus. Und untereinander sind wir Brüder und Schwestern. Und wenn Paulus ein Apostelamt bekommen hat, dann hat er ihn durch den Willen Gottes bekommen und er hat sich nicht höher gestellt als die Brüder in Kolossee. Er hat sich nicht höher gestellt als den Bruder Timotheus. Und das macht einen wahren Christen aus, der von Christus schon geformt wurde, gedemütigt wurde und zu einer gewissen Reife gebracht wurde. Nicht höher über sich selbst zu denken, sondern so zu denken, dass wir alles Brüder sind vor Gott in Christus Jesus. Und was hier noch zu betonen ist, ist, dass ein Kennzeichen eines wahren Christen darin besteht, dass er die Brüder liebt. Das lehrt uns Johannes im ersten Brief ganz deutlich. Die Brüder zu lieben bedeutet schlicht und einfach, sich nacheinander zu sehnen, hierher zu kommen, um gemeinsam Gottes Wort zu hören, um Gemeinschaft zu haben, um einander auszurichten und zu ermutigen, weiterzumachen. Wenn das in jemandem nicht vorhanden ist, der sich Christ nennt, dann sollte man zweifeln, ob wirklich der Heilige Geist in ihm wohnt, ob er wirklich ein Bruder der Brüder ist oder ob er nur ein Heuchler ist. Weil genau das macht einen Bruder aus. Die Familie, sich nach der Familie zu sehnen und die Gemeinschaft der Familie zu genießen. Und diesen zweiten Punkt, die Stellung der Kolosser, oder anders gesagt, die Stellung der Gemeinde Jesu Christi im Allgemeinen, kann man so beschreiben, dass sie heilig sind, dass sie abgesondert wurden für ein Leben für Christus. Das ist dein und mein Privileg. Egal was für einen Dienst du hast, wir wurden abgesondert. Du wurdest abgesondert, um für Christus zu leben, egal in welchem Bereich deines Lebens. Dafür wurdest du berufen. Dafür solltest du leidenschaftlich ringen. von dem Augenblick, wo deine Augen morgens aufgehen und dein Fuß den Boden berühren und du ins Bad gehst, soll dein Herz für Christus schlagen. Bis zu dem Augenblick, wo du dich wieder hinlegst und einschläfst. Dafür sollen wir leben. Dafür wurden wir berufen. Wir wurden abgesondert für Christus und sollen immer mehr danach streben, ein heiliges Leben zu leben. Und uns als Gemeinde wurde etwas anvertraut. Wir verwalten das Evangelium von Jesus Christus und dieses Evangelium sollen wir treu verwahren. Aber nicht nur verwahren, sondern auch predigen, bis Jesus Christus wiederkommt. Und als Brüder und Schwestern im Herrn sind wir eine geistliche Familie, die ihre Erfüllung allein in Jesus Christus hat. Das ist so ganz grob in kurzen Zügen zusammengefasst, was die Gemeinde Jesu Christi ausmacht. Und Paulus geht abschließend auf den Segen ein. Das ist der dritte Punkt, den wir ganz kurz anschneiden werden. Auf den Segen Gottes. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Der griechische Urtext oder in dem Brief von Paulus, den er damals geschrieben hat, fehlt dieser Abschnitt, wo Paulus sagt, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob es in euren Übersetzungen steht. Das wurde hinzugefügt. In dem Urtext steht nur Gnade euch von Gott, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, weil in Vers 3, wenn wir weiterlesen, kommt Paulus wieder dazu und sagt, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit. Ich habe mich etwas informiert und nachgeforscht. Es macht keinen Sinn zu spekulieren, wieso Paulus diese Worte nicht hinzugefügt hat und wieso die Gemeinde später dann diese Worte hinzugefügt hat. Wahrscheinlich, weil das einfach ein üblicher Gruß von Paulus war, wenn wir die Briefe lesen. Dann grüßt Paulus die Gemeinde meistens mit den Worten von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Bei einigen Briefen fehlt es, zum Beispiel beim Thessalonicher Brief ist der Gruß allgemein ganz knapp gehalten. Also wir müssen hier nicht spekulieren, wieso Paulus hier nur den Gruß mit Gott, unserem Vater, geschrieben hat. Aber wir werden in der nächsten Bibelstunde näher darauf eingehen, was es bedeutet, dass Gott, der Vater und unser Herr Jesus Christus, dass er das zusammen nennt in Vers 3. Aber hier spricht Paulus einen für ihn typischen Gruß aus mit den Worten Gnade euch und Friede von Gott. Und dieser Gruß, wenn wir ihn lesen, beschreibt nicht nur einen Wunsch, den Paulus äußert. Er sagt hier nicht nur, ich wünsche euch die Gnade Gottes, ich wünsche euch den Frieden Gottes, sondern vielmehr enthält dieser Gruß etwas, was die Kolosser schon haben und worauf er ihre Aufmerksamkeit richtet. Denn in Jesus Christus haben sie schon Gnade und Frieden von Gott bekommen. Aber nur vergessen wir das manchmal. Nur vergessen wir manchmal die Gnade, die uns zuteil wurde in Jesus Christus. Den Frieden, den wir empfangen haben. Und wir leben manchmal in Unruhe und Unfriede. Und so muss manchmal jemand kommen und uns den Blick wieder darauf richten und sagen, schau mal, schau auf die Gnade und den Frieden Gottes, unseres Vaters. Und das ist, was Paulus mit diesen Briefen, mit diesen Grüßen erreichen will. Wir müssen täglich daran erinnert werden, dass wir die volle Gnade und den vollen Frieden in Jesus Christus schon empfangen haben. Wir haben schon öfters dieses Wort untersucht, Gnade. Und Gnade beschreibt ein unverdientes, wohlwollendes Geschenk Gottes an den Sünder. Jeder Mensch ist ein Sünder und verdient Gottes gerechten Zorn und Gottes Gericht. Aber durch Gottes Wohlwollen, durch seine Gnade, durch seine Barmherzigkeit streckt er uns frei und aus lauter Gnade Vergebung entgegen, indem Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Das beschreibt dieses Wort Gnade. Und zu beachten ist hier, dass diese Gnade alleine von Gott kommt. Er sagt Gnade von Gott, unserem Vater. Das heißt, diese Gnade kann uns niemand entgegenstrecken, als nur Gott, der Vater, durch Jesus Christus. Und auch der Friede, von dem Paulus hier redet, das ist dieser typische jüdische Gruß Shalom, den jeder von uns kennt. Und im Alten Testament wurden durch die Propheten, die haben immer wieder diesen Frieden prophezeit oder verkündigt. Und das beschrieb dann oder dieser Friede beinhaltete sowohl physischen als auch geistliches Wohlergehen. Die Propheten prophezeiten dem Volk sozusagen, wenn sie umkehren, wenn sie Buße tun, oder dass auch eines Tages das zukünftige Friedensreich kommt, dort, wo es uns sowohl physisch als auch geistlich gut geht. Das ist mit diesem Frieden gemeint. Und wir haben letzten Sonntag schon gesehen, dass Jesus Christus diese Erfüllung ist. Nicht erst das neue Jerusalem, nicht erst die Ewigkeit, sondern in Jesus Christus haben wir diesen Frieden, diesen Shalom schon bekommen. Denn Jesus ist dieser Friede Gottes. In Jesus erfahren wir sowohl physischen Frieden, wir erfahren, dass wir aufhören müssen zu arbeiten und zu buckeln, um die Gunst Gottes zu verdienen. Wir müssen nichts mehr tun physisch. Christus hat alles für uns getan. Wir erfahren aber auch den geistlichen Frieden, Ruhe, Vergebung, Frieden mit Gott. Das ist, was Paulus auch in Kapitel 3, Vers 15 sagt. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Der Shalom von Jesus Christus regiere in euren Herzen. Und wie schon gesagt, dieser Friede und diese Gnade kommt alleine von Gott, dem Vater. Er ist sozusagen der Segensgeber. Er ist die Quelle dieser Segnungen. Von ihm fließen all diese Segnungen durch seinen Sohn zu uns herab. Die Bibel lehrt uns unmissverständlich, dass Gott, der Vater, seinen Sohn gesandt hat. Johannes 3, Vers 16. In Jesaja 53 wird uns beschrieben, dass Gott, der Vater, seinen eigenen Sohn für dich und mich, für unsere Übertretungen zerschlug. Das heißt mit anderen Worten, Gott, der Vater, tötete seinen Sohn für dich und für mich wegen unseren Übertretungen. Jesus erklärt selbst in Johannes 6, dass alle, die mir der Vater gibt, kommen zu mir. Das heißt, der Vater führt die Menschen zu dem Sohn. Und indem der Vater die Menschen zu dem Sohn führt, erblicken die Menschen den Sohn und werden gerettet. 2. Timotheus 1, Vers 17 wird beschrieben, dass Gott uns den Heiligen Geist gibt. Das heißt, all diese Segnungen, die Gnadengaben Gottes, der Friede, kommt von Gott, dem Vater, durch den Sohn Jesus Christus zu uns herab. Und deswegen kann Jakobus auch in Kapitel 1, Vers 16 und 17 sagen, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Gott, der Vater, ist die Quelle all der Segnungen und er gibt uns diese Segnungen in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist die Fülle und er ist die Quelle. Und mit dieser Begrüßung gibt Paulus wie ein Kompass die Richtung des ganzen Briefes an, nicht wahr? In dieser Begrüßung, wie Paulus sich beschreibt, seine Stellung, indem er die Stellung der Gemeinde beschreibt und indem er diesen Segensgruß beschreibt, zeigt er uns, dass alles von Jesus Christus abhängig ist. Und mit diesen zwei Versen widerlegt er die gesamte Irrlehre der falschen Lehrer und zeigt ihnen auf, dass durch die Gnade in Jesus haben sie alles. Er ist die Fülle und in ihm wohnt die ganze Gottheit leibhaftig und er alleine ist es, nach dem wir uns ausstrecken sollen. Und das ist das einzige Mittel, das uns dabei hilft, in unserem Leben Prüfungen zu bestehen, in der Heiligung zu wandeln, Gott die Treue zu bewahren, nämlich indem wir Jesus Christus erkennen und in der Erkenntnis wachsen und ihm nachfolgen. Und das erhoffen und erbeten wir, indem wir in den nächsten Monaten diesen Kolosserbrief auslegen und sind gespannt, was Gott durch seinen Geist in uns wirkt. Soweit zu der Auslegung dieser ersten zwei Verse. Und ich möchte jetzt noch gerne Raum geben für euch, wenn ihr Fragen habt oder Ergänzungen, wenn was unklar ist, dann ist jetzt der Raum dafür da und dann werden wir mit einem Gebet abschließen. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte und dass er die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er am Kreuz für die Welt starb und dass er genügt, dass er genug ist für uns. Und wir beten, dass wir dies mehr und mehr erkennen aber dass wir das nicht nur erkennen, sondern dass wir uns nach dieser Erkenntnis ausstrecken und nach der Fülle, die wir in Christus Jesus haben. Segne du jeden Einzelnen beim Nachdenken dieser Worte. Amen.